Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martin Schneiberkova zu den aktuellen Nachrichten. Das Kabinett hat heute den Senatsentwurf des Gesetzes über die Durchführung eines Referendums unterstützt, in dem die Bürger der Tschechischen Republik nächstes Jahr über den Beitritt des Landes zur Europäischen Union entscheiden sollen. Darüber informierte die Regierungssprecherin Anna Starkova die Nachrichtenagentur ČTK. Von den Beitrittskandidaten ist Tschechien das einzige Land, in dem es kein Gesetz über das Referendum gibt. Jetzt wird der Gesetzentwurf im Abgeordnetenhaus erörtert. Wenn der von den Senatoren einstimmig verabschiedete Entwurf gebilligt wird, soll der Staatspräsident binnen 30 Tagen ab der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags ein Referendum ausschreiben. Das Kabinett Spidler hat heute beschlossen, die Verhandlungen über die Errichtung von Sondergerichten zu vertagen, die sich mit Straftaten von Kindern und Jugendlichen befassen würden. Die entsprechende Gesetzesvorlage wird nach Worten einer Regierungssprecherin erst in 2 Wochen diskutiert. Die Minister werden sich heute wieder mit dem umstrittenen Transplantationsgesetz beschäftigen, das nach Meinung von Ärzten die Chancen für die Rettung von Menschenleben gefährdet. Gesundheitsministerin Maria Součková wurde beauftragt, eine möglichst schnelle und einfache Lösung der komplizierten Lage, in die die Ärzte geraten sind, zu finden. Das seit Anfang September gültige Gesetz verhindert faktisch die Transplantation von Organen, weil es eine vorangehende vollständige Obduktion des verstorbenen Spenders fordert. Tschechische und europäische Abgeordnete, Mitglieder des Assoziationsausschusses Europäische Union, Tschechische Republik im Europäischen Parlament, haben gestern in Straßburg zur Freigabe eines Teils der Finanzmittel aus dem EU-Solidaritätsfonds zur Beseitigung der Hochwasserschäden für die Tschechische Republik aufgefordert. Sie einigten sich darauf, dass die Hilfe aus diesem Fonds allen Ländern geboten werden muss, die im August vom Hochwasser betroffen waren, also auch den Kandidatenländern, meldete die Nachrichtenagentur ČTK. Das Chemiewerk Spolana plant die Produktion in dem bei der Hochwasserkatastrophe im August überschwemmten Fabriksareal bis zum 15. November wieder aufzunehmen. Dies gelingt nur in dem Fall, wenn die Firma alle für ihre Produktion notwendigen Lieferungen besorgen wird. Alle Betriebe sollen im ursprünglichen Ausmaß wieder in Gang gesetzt werden, teilte der Generaldirektor des Chemiewerkes Miroslav Kulíha der Nachrichtenagentur ČTK mit. Auch wenn heute die 2 Prager-Moldau-Brücken, die Jirásek und die Libeň-Brücke, nach der Flutkatastrophe wieder geöffnet wurden, um den Stadtverkehr zu erleichtern, gab es gleich Probleme auf der Jirásek-Brücke. Die an die Brücke anknüpfende Resselgasse bleibt jedoch auch weiterhin gesperrt und deswegen bildeten sich lange Autokolonnen. Soweit die Nachrichten durch das Tagesecho für Sie jetzt Lothar Martin.
Tagesecho. Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesecho von Radio Prag. In unserer heutigen Sendung haben wir zu folgenden Themen für Sie Beiträge vorbereitet. Tschechien und Österreich erwägen eine bestmögliche Kooperation bei der Beseitigung der Hochwasserschäden. Wir stellen Ihnen den Kandidaten für die Funktion des Parteivorsitzenden der ODS, den mährisch-schlesischen Landeshauptmann Evgen Toschenowski, etwas näher vor und wir berichten von den Aktivitäten der Vereinigten Bürgerbewegung SOS Praha, die sich vor allem mit den Bereichen Verkehr, Umwelt und Stadtplanung in der tschechischen Hauptstadt befasst. Dies und unser Wirtschaftsmagazin hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Wenn die Tschechische Republik und Österreich zurzeit bilaterale Fragen erörtern, dann geschieht dies meist im Schatten der 2 momentan strittigsten Punkte in den zwischenstaatlichen Beziehungen, nämlich im Schatten des Kernkraftwerks Temelin und der sogenannten Beneš-Dekrete. Als aber am Dienstag die österreichische Außenministerin Benita Ferrero-Waldner einige vom Hochwasser besonders stark betroffene Städte Südböhmens besuchte, da fanden diese beiden Dauerthemen offiziell keine Erwähnung. Vielmehr ging es um möglichst gute Kooperation bei der Beseitigung der Katastrophenfolgen. Gerald Schubert berichtet.
Das Treffen, das am Dienstag früh im südböhmischen Český Krumlov Krumau begann, war eines auf höchster diplomatischer Ebene. Immerhin war es Außenminister Cyril Svoboda selbst, der seine österreichische Amtskollegin Benita Ferrero-Waldner in der vom Hochwasser stark in Mitleidenschaft gezogenen Stadt empfing. Český Krumlov könnte dabei tatsächlich als symbolträchtiger Ort für eine mögliche Annäherung der beiden Nachbarstaaten gelten, deren Beziehung in den letzten Monaten nicht immer reibungslos verlaufen war. Die Stadt liegt relativ nahe an der österreichischen Grenze und ist durch ihre natürliche Lage und architektonische Schönheit weit über die Region hinaus als beliebtes Touristenziel bekannt. Darüber hinaus bietet sie, etwa als langjährige Wahlheimat des österreichischen Malers Egon Schiele, eine Vielzahl von Verweisen auf einen historisch gewachsenen, gemeinsamen Kulturraum, der neben allen aktuellen Differenzen für die Grenzregion dennoch bestimmend ist. Ob der Versuch, die Hochwasserfolgen in diesem Gebiet mit vereinten Kräften zu beseitigen, tatsächlich zu einer Verbesserung des tschechisch-österreichischen Gesprächsklimas führen wird, das kann jetzt noch nicht abgeschätzt werden. Außenminister Swoboda jedenfalls lobte die Rolle Österreichs beim Zustandekommen des neuen EU-Katastrophenfonds, der auch Gelder für Kandidatenländer bereitstellen wird und aus dem Ferrero Waldner nun Unterstützung für Tschechien zugesagt hat.
Diese Initiative hat einen konkreten Ursprung. Kanzler Schüssel initiierte den Gedanken, jenen Fonds ins Leben zu rufen. Und es wird das erste Mal sein, dass die Tschechische Republik als Beitrittskandidat die Chance hat, Geld aus Mitteln zu erhalten, die ausschließlich für Mitgliedstaaten bestimmt sind.
Und noch einen Aspekt gilt es zu betonen. Neben der Festigung der Beziehungen auf EU-Ebene, die durch den neu entstandenen Fonds wohl zu verbuchen ist, kam es im Zusammenhang mit dem Hochwasser auch auf lokaler Ebene zu Demonstrationen unbürokratischer Nachbarschaftshilfe. Tschechen halfen Österreichern, Österreicher halfen Tschechen. Um den Eingang dieses Motivs in das Konzert der Diplomatie ist man nun offensichtlich auf beiden Seiten bemüht.
Die Partei eines Mannes. Für kaum eine andere Partei in Tschechien ist diese Bezeichnung zutreffender als für sie, die Demokratische Bürgerpartei ODS. Dieser Mann heißt Václav Klaus und er steht der konservativen ODS seit ihrer Gründung im Jahre 1991 vor. Doch nach dem Parteikongress im Dezember kann alles anders sein. Marketa Maurer berichtet.
Nach dem Scheitern der Bürgerdemokraten bei den Abgeordnetenhauswahlen im Juni dieses Jahres wurden nicht nur in den Medien, sondern auch in der Partei selbst Stimmen laut, dass Václav Klaus an der Spitze der ODS abgelöst werden sollte. Über das weitere Schicksal der Partei soll daher der außerordentliche Parteitag im Dezember entscheiden. Klaus gab offiziell bisher nicht bekannt, ob er erneut kandidieren werde oder nicht. Am vergangenen Wochenende trat jedoch der erste Kandidat hervor, der sich um den höchsten Parteiposten bewerben will. Der mährisch-schlesische Landeshauptmann Evgen Toschenowski. Über seine Motivation sagte er gegenüber dem Radio Prag.
Ich glaube, dass man in diesem Moment nicht abseits stehen bleiben kann, weil es notwendig ist, dass die rechtsorientierte Politik in der Tschechischen Republik wieder zu Atem kommt. Die ODS ist nach den Wahlen, die sie als sehr wichtig einstufte, aber nicht gewann, ein bisschen bestürzt. Die Menschen können sich nicht orientieren. Vor uns stehen die Kommunal- und Senatswahlen und die Menschen müssen natürlich wieder wach werden.
Die politische Persönlichkeit des 46-jährigen Evgen Toschenowski ist in der kommunalen Sphäre gewachsen. In den Jahren 1993 bis 2000 war er Oberbürgermeister in Ostrava Mährisch-Ostrau. Seit 2000 steht er als Landeshauptmann die Mährisch-Schlesischen Landkreis vor. Auch in dem Fall, dass es ihm gelingt, die Kandidatur um den ODS-Vorsitz zu gewinnen, will er in Nordmähren bleiben und dort weiterhin als Landeshauptmann tätig sein. Einen Umzug nach Prag hat er nicht geplant. Wie betrachtet Toschenowski daher die Tatsache, dass er sich aus einer Grenzregion um die höchste Funktion in der Partei bewirbt, die in der Metropole die stärkste Position innehat?
Einerseits ist es sicher ein Nachteil. Natürlich ist es ein Problem, das nicht nur technische Aspekte wie die Entfernung von Prag hat, sondern auch darin besteht, dass dort im Zentrum sehr viel geschieht. Andererseits bin ich der Meinung, dass es auf seine Weise auch ein Vorteil sein kann, wenn man die Dinge nicht nur aus Prager Sicht wahrnimmt. Dies kann ein gewisser Beitrag sein. Aber global gesehen ist es sicher ein Handicap. Unter dem Namen SOS Praha verbergen sich etwa 40 Bürgervereine, die sich zusammengeschlossen haben, um die Kommunikation zwischen den Bürgern der Stadt mit staatlichen Stellen und Institutionen zu verbessern und die Bürger stärker an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Im Mittelpunkt stehen die Bereiche Verkehr, Umwelt und Stadtplanung. Am 19. September hat SOS Praha eine Pressekonferenz organisiert, die das Hochwasser im August zum Thema hatte. Katrin Sliwa war für uns vor Ort. Hören Sie nun ihren Bericht.
aus den Erfahrungen der Katastrophe lernen. So lautete die Hauptforderung, die die Experten auf der Pressekonferenz aufstellten. Konkret bedeutet dies, dass die bestehenden Schutzvorrichtungen gegen mögliche Hochwasser evaluiert und gegebenenfalls verbessert werden. Die bisherigen Schutzvorrichtungen seien für einen Höchstwasserstand von 6 Metern konzipiert. Beim Hochwasser im August betrug der Wasserstand jedoch bereits 7,5 Meter. Darüber hinaus solle bei der Sanierung und Rekonstruktion von Bauwerken so vorausschauend agiert werden, dass mögliche Überschwemmungen bereits bei der Konstruktion mit einkalkuliert werden. Gleichzeitig sei es notwendig, dass die zuständigen Bauämter künftige Bewohner der vom Hochwasser bedrohten Gebiete bereits vor der Bewilligung von Bauten über die möglichen Gefahren informieren. So wie es bei der ersten Bebauung des Stadtteils Karlin im 19. Jahrhundert der Fall war. Herr Jereje, stellvertretender Leiter des Amtes für Denkmalschutz, beschreibt die damalige Situation.
Der heutige Stadtteil Karlin wurde 1816 als einer der ersten regulierten, noblen Prager Vorstädte angelegt. Aber Karlin lag auf Militärgebiet vor den Mauern der Stadt und so wie wir heute fordern, dass vom Hochwasser bedrohte Gebiete möglichst gar nicht erst bebaut werden, bestand das Militär damals darauf, dass das Gebiet im Falle eines Krieges wieder freigeräumt werde. Alle Hausbesitzer mussten sich also vor dem Bau ihrer Domizile damit einverstanden erklären, dass sie im Kriegsfalle abgerissen würden. Die Besitzer waren sich des Risikos bewusst und konnten es entsprechend einplanen. Die meisten sparten folglich beim Bau.
Viele Probleme entstehen deshalb, weil die Öffentlichkeit über unzureichende Informationen verfügt, bestätigte auch der Leiter des Amtes, Ladislav Spacek. Das Problem der Schutzvorrichtungen dürfe man jedoch nicht pragzentriert betrachten, hieß es weiter, denn man dürfe nicht in Kauf nehmen, dass die Hauptstadt auf Kosten anderer Gebiete verschont bleibt. Es bedarf eines aktualisierten Konzeptes, das in Zusammenarbeit von Fachleuten aus unterschiedlichen Fachgebieten entwickelt wird. Eine hundertprozentige Absicherung gegen das Hochwasser gäbe es jedoch nicht, so die Experten.
Am vergangenen Montag, dem 16. September, fand in Spax Michow eine Feier zum 100-jährigen Bestehen des Schulgebäudes der Schule für Taubstumme statt. Während dieser Feier wurden auch offiziell 3 Lastwagen mit Möbeln und Ausstattung der Luisa-Stiftung in den Niederlanden übergeben. Unsere Mitarbeiterin Martina Czocke war dabei.
Die Feierlichkeiten begannen mit einer Rede von Direktor Wladimir Wacher, der durch die Schule führte und wurden umrahmt von einem feierlichen Programm der Schüler dieser Schule, das unter anderem aus pantomimischen Theatervorstellungen und einer Modenschau selbst entworfener und genähter Kleidungsstücke bestand. Im weiträumigen Gebäude befinden sich heute Kindergarten, Schule und Lehre für etwa 200 taubstumme Kinder. Zu Gast zu den Feierlichkeiten waren auch die niederländischen Spender. Henk Mreien, Leiter der Stiftungsgruppe und Dozent an der Hochschule für Ökonomie in Amsterdam, äußerte sich zufrieden und sagte, er hoffe, dass viel mehr von diesen Kontakten entstehen. Er meint, es sei das Einzige, was wir tun können, uns die Hand zu reichen und miteinander ein neues Europa zu bauen. Die Luisa Stedt, ein ursprünglich als Waisenhaus für Kinder von Freimaurern fungierendes Gebäude in Baarn in den Niederlanden, wurde aufgelöst und alle Möbel und Einrichtungsgegenstände, darunter eine komplette Küche, eine große Diskothek und etwa 60 Betten nach Prag gebracht und an den Direktor der Schule, Wladimir Wacher, übergeben, der die Gabe mit großer Freude entgegennahm. Das Institut für Taubstumme in Prag hat eine lange Geschichte. Es existiert bereits seit 216 Jahren. Das jetzige neobarocke Schulgebäude auf der Holitschkower Straße wurde im September 1902 eingeweiht und feiert damit jetzt sein 100-jähriges Bestehen. Václav Chmeliesch unterstreicht diesen Fakt.
Und beendet diesen Bau im Jahr 1902. Also in diesem Jahr ist es pünktlich 100 Jahre.
Die Schule bietet den Kindern vielseitige Angebote, die sie in ihrer Entwicklung bestmöglich fördern. Neben Unterricht in Gebärden- und Mundsprache gibt es auch einen Computerraum, Musiktherapie und eine Fitnesseinrichtung. Die Kinder machen einen zufriedenen Eindruck. Mit Gebärdensprache kommunizieren sie lebhaft miteinander und mit ihren Lehrern. Der stellvertretende Direktor der Schule, Václav Chmeliesch, freut sich ganz besonders über seine Schützlinge an diesem Tag.
Ich glaube, dass der Tag wird sehr schön. Die Kinder zeigen, was sie können. Ja. Sie können sich unterhalten, sie können verschiedene Sachen machen, gut kochen, gut arbeiten mit Text und sie zeigen, was sie kennen, was sie wissen, ja.
In der Nacht zum Mittwoch hat es in Südwestböhmen wiederholt geschneit. Bei den ersten Schneefällen dieses Winters in Tschechien mussten sogar Straßen geräumt werden. Dagmar Kebalova hat weitere Einzelheiten.
Derart früh hat kaum jemand den ersten Schnee in Tschechien erwartet, so auch nicht die Angestellten der Straßenbezirksverwaltung von Železná Ruda Bayerisch Eisenstein, die in der Nacht mit 3 Schneeräumungswagen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und bei einer Schneedecke von rund 5 cm bereits im Einsatz waren.
In der Nacht hat uns der erste Schnee überrascht, der dieses Jahr recht früh gefallen ist. Wir haben in der Nacht Kollegen anrufen müssen, die zu Hause waren, weil wir noch keinen Dienstplan hatten. Deshalb haben sie extra kommen müssen. Die Situation haben wir gemeistert. Zwar nicht sofort, aber nach einer Zeit lang war alles in Ordnung. An so einen frühzeitigen Schneefall erinnert sich niemand von uns. Weder die, mit denen ich sprach, und ich auch nicht, obwohl ich eigentlich auch schon alt bin.
Der Verkehr sollte jetzt schon ohne Probleme ablaufen. Der erste Schnee im Böhmerwald ist schon in der Nacht zu Dienstag gefallen und hat dort auch das Ansteigen des Wasserpegels der Flüsse verhindert. Im nordböhmischen Riesengebirge fiel der erste Schnee schon am 2. Septemberwochenende. Kaltes Wetter wird in Tschechien noch bis Freitag gemeldet. Mit dem Beginn der Wintersportsaison wird allerdings erst Mitte Dezember gerechnet. Bei einem früheren Wintereinbruch werden die Sportzentren vorbereitet, die Saison auch früher zu beginnen.
So, und das war's auch schon wieder für heute von unserem Tagesecho. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Wirtschaftsmagazin von und mit Jürgen Siebeck. In loser Folge stellt Ihnen Radio Prag Institutionen vor, die sich besonders um die Beziehungen zwischen der Tschechischen Republik und den deutschsprachigen Nachbarländern bemühen. In der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazines möchten wir Sie mit der Arbeit der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer in Prag bekannt machen, die sich als Mittler von Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern versteht. Am Mikrofon in Prag begrüßt die verehrte Hörerinnen und Hörer herzlich Jürgen Siebeck. Der Pressereferent der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer, Herr Diplom-Volkswirt Andreas Schäfer, stellt die Entwicklung und die vielfältigen Aufgaben der Kammer vor.
Seit 1993 sind wir hier vor Ort in Prag und das hat sich natürlich seit den Anfangsjahren sehr weit entwickelt. Ja, wir sind einmal Mitgliedervertretung für unsere 540 Mitgliedsunternehmen, die sowohl in Tschechien sind als auch in Deutschland. Das heißt, wir beraten Unternehmen, wir vertreten die Interessen der Unternehmen gegenüber der Politik und wir organisieren Veranstaltungen, sei es Seminare, sei es Mitgliedertreffen, sei es einmal im Jahr unseren Jahresball. Das sind alles Gelegenheiten, sich auszutauschen, neue Kunden zu treffen, neue Abnehmer zu treffen, neue Lieferanten zu treffen oder auch vielleicht Unternehmen aus der gleichen Branche zu treffen, wo man sich austauschen kann und über Probleme reden kann und sich gegenseitig Tipps geben kann.
Mit den zurzeit 25 Mitarbeitern deckt die Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer aber auch noch andere Bereiche ab, wie die Beratungen für deutsche Unternehmen, die sich wirtschaftlich in Tschechien betätigen wollen. Zum Beispiel durch Informationen über potenzielle Standorte, über mögliche Partnerunternehmen oder Hinweise im allgemeinen Rechtsfragen zum Steuersystem oder im Umweltbereich. Zu den Aufgaben der Kammer zählen auch Messevertretungen.
Wir vertreten die Messen Nürnberg, Berlin und Stuttgart und die Spielwarenmesse. Wir sind der Vertreter der sächsischen Wirtschaft in Tschechien. Wir vertreten das duale System Deutschland. Und wir haben, ähnlich wie in Deutschland, die kooperative Berufsausbildung, also das System mit der Mischung aus Theorie und Praxis, wo die Auszubildenden danach Abschlüsse machen können als Industriekaufmann, als Bankkaufmann, als Außenhandelskaufmann und als Einzelhandelskaufmann.
Zu diesen Ausbildungsgängen gibt Herr Schäfer noch einige Erläuterungen.
Was wir dann organisieren, ist die Berufsschulausbildung. Das heißt, wir arbeiten mit Berufsschulen zusammen, die den theoretischen Teil übernehmen. Und wir betreuen die Auszubildenden während ihrer 2,5-jährigen Ausbildung Und am Ende der Ausbildung werden bei uns dann die Prüfungen durchgeführt. Und im Anschluss daran haben die Auszubildenden dann ein IHK-Diplom, das in Deutschland anerkannt ist, das in Tschechien anerkannt ist, dadurch, dass wir auch den tschechischen DIS haben. Das ist ein tschechisches Diplom und darüber hinaus in der ganzen Welt bei deutschen Unternehmen anerkannt ist.
Neben diesen Ausbildungsangeboten betreut die Kammer auch einige konkrete Kooperationsprojekte mit den Bundesländern Bayern, Thüringen und Sachsen im Umweltbereich und zur Förderung von Klein- und Mittelbetrieben, mit denen unter anderem die Absicht verfolgt wird, die EU-Osterweiterung reibungsloser und für beide Seiten vorteilhafter zu machen. Zur Unterstützung ihrer Arbeit gibt die Kammer eine Reihe von Publikationen heraus. Die alle 2 Monate erscheinende Mitgliederzeitschrift Plus informiert mit Beiträgen in deutscher und tschechischer Sprache über bilateral interessante wirtschaftliche Themen sowie über Rechtsänderungen oder aktuelle Entwicklungen. Daneben findet man unter den Publikationen zum Beispiel Leitfäden zur tschechischen Wirtschaft, zum tschechischen Arbeitsrecht, zum Zollrecht, zur Gründung von Unternehmen oder auch Übersetzungen tschechischer Gesetzestexte. Zu den Mitgliedern der Kammer zählen die wichtigsten deutschen Investoren in Tschechien, aber auch zahlreiche namhafte tschechische Unternehmen.
Wir sind hier vor Ort als bilaterale Organisation. Das heißt, was bei uns im Mittelpunkt steht, ist der deutsch-tschechische Wirtschaftsaustausch. Und das geht natürlich in beide Richtungen. Das heißt zum Beispiel auch, dass unser Vorstand gemischt ist. Die Hälfte sind Tschechen, die Hälfte sind Deutsche. Das heißt, auch da ist es so, dass wir schon darauf achten, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen beiden Seiten. Es gibt sehr viele tschechische Unternehmen, die nach Deutschland liefern. Deutschland ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner. Und natürlich sind dadurch auch tschechische Unternehmen für uns genauso wichtig wie deutsche Unternehmen.
Viele Mitgliedsfirmen sind Exportunternehmen und Herr Schäfer weist in diesem Zusammenhang auf die interessante Tatsache, dass man sowohl bei den Exporten als auch bei den Importen zwischen Tschechien und Deutschland eine ähnliche Warenstruktur vorfindet.
In beiden Fällen dominieren die Bereiche Maschinenbau, Elektrotechnik, Fahrzeugbau, Metallindustrie. Das heißt, eigentlich all diese klassischen Bereiche Maschinen- und Kfz- und Zulieferbetriebe sind hier vertreten. Wir sehen eben, dass es da bei der Struktur keine großen Unterschiede gibt. Das heißt, Tschechien ist eng eingebunden in Produktionsabläufe, in Produktionsstrukturen zwischen Deutschland und Tschechien und sehr viele Produkte wechseln eben mit den ganzen Vorprodukten, mit der Endfertigung, mit der Endabnahme öfters die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien.
Natürlich interessiert auch die Einschätzung der Kammer zur derzeitigen Wirtschaftslage in der Tschechischen Republik und in Deutschland.
Wir hatten ja eigentlich recht gute Aussichten auch fürs laufende Jahr gehabt, haben aber dann leider sehen müssen, dass sich die Prognosen doch nicht so positiv entwickelt hatten, wie es am Anfang der Fall zu sein schien. Und zwar kam es einmal dadurch zustande, dass in Deutschland die Wirtschaft nicht wieder Fuß gefasst hatte. Dann ist die Krone sehr stark geworden, was die Exportwirtschaft natürlich stört. Und dann kam jetzt noch ganz aktuell die Flut hinzu.
Das derzeitige Investitionsklima für deutsche Firmen in Tschechien beurteilt Herr Schäfer insgesamt positiv, wenn er auch differenziert.
Ja, da muss man unterscheiden zwischen den verschiedenen Branchen. Also wir sehen natürlich, dass durch die immer stärker werdenden Löhne es für sehr lohn- und arbeitsintensive Branchen weniger attraktiv wird, in Tschechien zu investieren. Was sich weiterhin lohnt, sind Bereiche, in denen Ingenieurwissen gefragt ist, Bereiche, die zwar weiterhin arbeitsintensiv sind, aber trotzdem auch ein gewisses Know-how erfordern.
Die Kammer sieht keine reale Gefahr einer zu großen wirtschaftlichen Abhängigkeit Tschechiens von Deutschland.
Wir sehen ja, dass auch die Herkunft der Investoren recht breit gefächert ist. Deutschland ist mit etwa 25% gut vertreten, aber das heißt immer noch, es gibt 75% aus anderen Ländern. Und wer als Investor herkommt, egal woher, dem geht es natürlich darum, dass das Unternehmen gut läuft. Und er sieht sich nicht als Vertreter eines Landes an, sondern er sieht sich als Vertreter eines Unternehmens an, das vernünftig arbeiten will, das gute Produkte haben will, das vernünftige Preise haben will und das gut qualifizierte und zufriedene Mitarbeiter haben will. Auch da sehen wir, dass die Chancen bei weitem überwiegen. Denn deutsche Investoren, allgemein Investoren aus der ganzen Welt, führen dazu, dass in Tschechien neue Arbeitsplätze entstehen, dass in Tschechien neue Möglichkeiten entstehen für Arbeitnehmer gute Stellen zu finden, sich weiter zu qualifizieren, attraktive Karrieremöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Und es führt auch dazu, dass die Wirtschaft insgesamt leistungsfähiger wird.
Im Katalog der noch offenen Wünsche an die Politik benennt Herr Schäfer von der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer die Reform des Rechtssystems, aber vor allem die Umsetzung der Gesetze durch die Administration und die Durchsetzung von Gerichtsurteilen, wenngleich er einräumt, dass schon viele Fortschritte gemacht worden sind. Nicht zuletzt im Hinblick auf den von der Wirtschaft natürlich mit großer Mehrheit unterstützten EU-Beitritt Tschechiens. Damit sind wir am Ende des heutigen Wirtschaftsmagazines. Aus Prag sagt Ihnen nach Sledano Jürgen Siebeck.
Das war unser heutiges Programm. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.